Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Angefangen hat es ja meistens so, dass irgendwer eine Zigarette mitgebracht hat von den Eltern und die hat man geraucht. Also weiß ich, meine allererste Zigarette war eine Camel ohne Filter, die total eklig war. Und naja, dann hat man halt es irgendwie sein gelassen, dann kam es irgendwie wieder und dann hat man angefangen zu rauchen. Und dann hat man geraucht. Und da war man 20, man hat immer noch geraucht.
Das dürften viele selbst schon erlebt oder im Bekanntenkreis gehört haben. Die erste Zigarette im Jugendalter, die schmeckt den meisten nicht. Und dass es ungesund ist zu rauchen, das ist auch den meisten klar. Trotzdem, wer einmal damit angefangen hat, dem fällt es oft schwer, wieder aufzuhören. Weil Nikotin macht nicht nur körperlich abhängig, auch die täglichen Gewohnheiten sind schnell tief verankert. Die Zigarette zum Kaffee in der Pause oder nach dem Essen zum Beispiel. Und 2/3 der Raucherinnen und Raucher möchten aufhören. Doch ohne Unterstützung gelingt das nur wenigen auf die Dauer. E-Zigaretten und andere alternative Nikotinprodukte sollen das Gesundheitsrisiko zwar reduzieren, gegen die eigentliche Nikotinabhängigkeit helfen sie aber auch nicht. Doch wer es schafft, ganz aufzuhören, der wird belohnt. Nach wenigen Wochen verbessern sich Kreislauf- und Lungenfunktionen und langfristig sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs deutlich. Wie gelingt es, mit dem Rauchen aufzuhören? Darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Ich bin Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Unser Experte für das Thema Rauchentwöhnung, Rauchstopp, ist Professor Anil Batra. Er ist stellvertretender ärztlicher Direktor und er leitet die Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum in Tübingen. Und von dort ist er auch zugeschaltet. Hallo, Herr Batra.
Ja, schönen guten Morgen aus Tübingen.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Herr Batra, Frage zum Anfang. Haben Sie selbst mal geraucht?
Wichtige Frage zum Anfang. Ja, genau. Ich habe vor über 30 Jahren habe ich mal geraucht.
In welchem Umfang?
Beschränkten Umfang. Ich habe spät angefangen. Tatsächlich erst im beruflichen Kontext. In der Suchttherapie war damals das Rauchen noch gar nicht so verpönt unter Therapeutinnen, Therapeuten und oder Patienten, Patientinnen. Und dann hat man oft mal so im beruflichen Kontext nach den Besprechungen, im Rahmen der Besprechungen eine Zigarette angezündet und miteinander geraucht. Das ist lange her und die Zeiten haben sich geändert, glücklicherweise. Für mich war das aber damals der Start mit dem Tabakkonsum und ich habe dann für ein paar wenige Jahre geraucht, 5 bis 10 Zigaretten pro Tag, nicht so arg viel im Vergleich zu dem, was viele andere berichten, aber das ist mir im Hängen geblieben. Es war nicht ganz einfach, davon wegzukommen. Mehrere Anläufe gebraucht.
Gab es einen speziellen Auslöser noch? Sie haben jetzt gesagt, das war damals so die Berufssituation. Sie waren eigentlich auch schon etwas älter. Gab es noch einen speziellen Auslöser, der Sie dazu gebracht hat, anzufangen?
Na, die Aufforderung durch Kolleginnen und Kollegen mitzumachen, dabei zu sitzen, sich auszutauschen und dabei ganz gemütlich eine Zigarette zu rauchen. Das war die soziale Verstärkung, die sozialen Faktoren, die das unterstützt haben.
Sie haben jetzt schon das Aufhören angesprochen, dass es gar nicht so einfach war. Da schauen wir später drauf. Ich würde beim Anfang des Rauchens bleiben. Gibt es da insgesamt klassische Auslöser oder Situationen, die für viele Menschen so der Einstieg ins Rauchen sind?
Na, es sind überwiegend Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die den Tabakkonsum beginnen. Und in diesem Alter, in dieser Zeit, ist die Neugier groß, ist die Bereitschaft aber auch groß, sich Gruppen anzuschließen, das zu übernehmen, was Gleichaltrige oder vielleicht etwas ältere Freunde auch betreiben, dazugehören wollen. Das ist die Hauptmotivation. Weniger die Wirkung des Nikotins, die nimmt man am Anfang vielleicht sogar eher negativ wahr und erst im Lauf der Zeit versteht der Körper, dass das Nikotin behilflich ist, um Stress abzubauen oder um Ängste zu reduzieren, sich etwas zu beruhigen. Und dann kommen diese Psychotropen, also die biologischen Wirkungen auf das Gehirn zum Vorschein oder in den Vordergrund. Vorher ist vor allem aber die soziale Unterstützung, das soziale Miteinander der entscheidende Faktor.
Jetzt sind wir schon mittendrin bei den körperlichen und ja psychischen Folgen des Rauchens sozusagen. Vielleicht ja, muss man sortieren zwischen kurzfristig und langfristig. Die kurzfristigen, ja als positiv empfundenen Auswirkungen des Rauchens, die haben Sie jetzt schon genannt. Wenn wir mal auf die langfristigen Folgen für den Körper schauen, was muss man da nennen?
Da muss man vieles nennen und es ist eigentlich auch den Rauchenden nicht unbekannt. Ja, die Auswirkungen auf das Gefäßsystem, Herz-Kreislauf-System, das Risiko für Krebserkrankungen, was deutlich ansteigt und vor allem auch Lungenveränderungen, die sich durch den regelmäßigen Inhalation von Tabakrauch ergeben. Es geistern Zahlen durch die Literatur von 120.000 bis 130.000 Todesfällen pro Jahr, die in Verbindung mit dem Tabakrauchen gesehen werden. Menschen verlieren 10 bis 12 Jahre ihres Lebens aufgrund der tabakbezogenen Folgekrankheiten eben auf das Gefäßsystem, Krebs oder Lunge, Lungenkarzinome, Herzinfarkte, Schlaganfälle, COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die sind alle eindeutig mit dem Rauchen verbunden.
Sie haben eben die psychischen Folgen auch schon angesprochen. Wenn wir da noch ein bisschen ins Detail gehen, Sie sind ja auch Suchtmediziner. Wie genau entsteht die Sucht beim Rauchen? Warum fällt es den Menschen dann so schwer, wieder damit aufzuhören?
Oh, das sind viele komplexe Prozesse, die hier stattfinden. Und wenn wir uns die Neurobiologie genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass Nikotin so ähnlich wie andere Suchtstoffe auch, also Alkohol oder Opiate, das Belohnungszentrum im Gehirn ansprechen. Es kommt ein Gefühl auf, das als Belohnung, angenehm, Wohligkeit beschrieben wird und das immer wieder gesucht wird, aufgesucht wird. Das ist assoziiert, verbunden mit einer vermehrten Dopaminausschüttung im zentralen Nervensystem. Also ein wichtiger Botenstoff wird durch das Rauchen, aber auch durch andere Suchtmittel in einem bestimmten Areal im Mittelhirn stärker ausgeschüttet. Und das ist verantwortlich für dieses positive Gefühl. Das ist die eine Komponente, die erklärt, warum Menschen das so gerne tun. Das andere ist die Anpassung des Nervensystems auf die regelmäßige Präsentation von Nikotin. Jemand, der regelmäßig raucht, also morgens vielleicht schon anfängt und bis zum Abend durchraucht, der versorgt sein Gehirn permanent mit Nikotin. Nikotin wirkt an bestimmten Andockstellen, Rezeptoren im Gehirn, mehr als das Gehirn eigentlich braucht. Ein Teil von diesen Rezeptoren wird durch das Nikotin aktiviert und dann im Laufe der Zeit sogar inaktiviert, das ist so ein Regelungsmechanismus, der da einsetzt. Das Gehirn reagiert dagegen, produziert mehr von diesen Rezeptoren, von diesen Andockstellen, ja, passt sich also an das regelmäßige Anfluten von Nikotin an. Das Problem entsteht, wenn die Person dann den Tabakkonsum oder besser gesagt den Nikotinkonsum plötzlich beendet, dann gibt es ein Überangebot dieser Rezeptoren und die sind mitverantwortlich für Entzugssymptome wie zum Beispiel Schlafstörungen, Nervosität, Irritabilität, so dass andere sagen, bitte rauch doch wieder, bist nicht mehr auszuhalten. Die sind auch verantwortlich für Appetitsteigerung und vielleicht sogar für im Einzelfall depressive Verstimmungszustände. Das alles ist nicht lebensgefährlich, aber so unangenehm, dass die Menschen leicht wieder zur Zigarette greifen, um diesen Zustand zu beenden.
Jetzt haben wir bis hierhin über das Tabakrauchen gesprochen, also die klassische Tabakzigarette, aber es gibt ja inzwischen auch Nikotinkonsum in vielen anderen Formen, Stichwort E-Zigaretten oder Nikotinbeutel, Vapes. Vielleicht können Sie kurz mal einen Überblick über die Konsumvarianten geben, die sich in Deutschland durchgesetzt haben.
Ja, bleiben wir mal bei den neueren Konsumvarianten, neueren, also aus den letzten 10 Jahren oder mehr. Fangen wir an mit den E-Zigaretten. Das sind Alternativen zur Zigarette, bei der eine Flüssigkeit in einem Behältnis erwärmt wird. Diese Flüssigkeit enthält Propylenglykol, Glycerin, Nikotin, Geschmacksstoffe und wird über eine Heizspirale in der Vorrichtung der E-Zigarette so erhitzt, dass daraus ein Dampf, ein Nebel erzeugt wird, der inhaliert werden kann. Und die Inhalation ermöglicht dann die Aufnahme von Nikotin und begleitenden Geschmacksstoffen. Es gibt alternativ Tabakerhitzer, die arbeiten ganz anders, am anderen Prinzip. Da wird nicht eine Flüssigkeit erhitzt, sondern Tabak selbst. Tabak wird in eine Vorrichtung eingebracht und auf eine Temperatur von etwa 250 bis 350 Grad Celsius erwärmt, also nicht verbrannt, sondern erhitzt. Und dabei lösen sich Nikotin und Geschmacksstoffe aus dem Tabak, aber natürlich auch viele andere Substanzen, die im Tabak enthalten sind und können dann inhaliert werden. Es entsteht nicht dieser charakteristische Nebel, der bei der E-Zigarette zu beobachten ist. Dann hatten Sie noch gerade die Nikotin-Pouches, die Nikotinbeutel angesprochen, die oft fälschlicherweise auch als Snus oder weiße Snus bezeichnet werden. Das verbirgt dann ein bisschen den Aspekt, dass da auch hochkonzentriert Nikotin enthalten ist. Das sind neuerdings Zellulosebeutel, die mit Nikotin getränkt sind, die mit Geschmacksstoffen, haltbarkeitsmachenden Stoffen versehen sind und die dann unter die Lippe geschoben werden. so kleine Portionsbeutelchen und dann über die Schleimhaut Nikotin an den Organismus abgeben. Es kommt relativ rasch, relativ gut an. Problem dabei ist jetzt weniger, dass da inhaliert wird oder irgendwelche Gefahrstoffe inhaliert werden, erzeugt werden, sondern dass vor allem die Zielgruppe, das sind insbesondere Jugendliche, relativ rasch an hohe Dosierungen von Nikotin gewöhnt werden.
Mhm. Ist ja seit Jahren Diskussionsthema, speziell bei den E-Zigaretten oder auch den Vapes. Inwieweit sind die weniger schädlich als Tabakzigaretten?
Ja, das ist eine heiße Diskussion, kann man sagen. Man muss es ja auf verschiedenen Ebenen betrachten. Für den aktiven, starken Rauchenden, der von einer, was haben wir gerade gehört, einer Camel ohne Filter oder von einer, sagen wir mal, ganz normalen Markenzigarette umsteigt auf eine andere Variante, Tabakerhitzer oder eine E-Zigarette oder ein Beutel, ist natürlich der Umstieg vom Mund mit einer geringeren, deutlich geringeren Aufnahme von Schadstoffen. Das ist weniger ausgeprägt beim Tabakerhitzer, etwas stärker ausgeprägt bei der E-Zigarette und nochmal stärker ausgeprägt bei der Nikotinbeutel. Aber auch bei diesen drei Produktreihen immer noch etwas schadstoffreicher als beispielsweise ein pharmazeutisches Produkt für die Tabakentwöhnung oder Nikotinentwöhnung.
Mhm. Da kommen wir auch gleich noch im Detail darauf zu sprechen. Lassen Sie uns noch kurz beim Stichwort Sucht bleiben. Ab wann gilt denn eigentlich jemand als abhängig von einem Nikotinprodukt?
Ja, jetzt im wissenschaftlichen oder medizinischen Sinne, vielleicht muss ich es so formulieren, gilt jemand als abhängig, wenn Toleranzentwicklung eingesetzt hat. Das bedeutet, dass ich immer höhere Dosierungen benötige, um die gleiche Wirkung zu erzielen, die andere mit geringen Wirkungen haben. Das ist bei vielen Rauchenden ja schon ab 10 Zigaretten erreicht. Ja, kein Nichtrauchender wird 10 Zigaretten ohne Nebenwirkungen vertragen und manche Rauchende kriegen schon Entzugssymptome, wenn sie nur 10 Zigaretten am Tag zu sich nehmen. Also das wäre das Merkmal der Toleranzentwicklung. Das Merkmal der Entzugssymptomatik hatte ich gerade eben schon angesprochen. Auftreten von Nervosität, Schlafstörungen, Appetitstörungen etc. Ja, das wäre ein weiteres Kriterium. Man spricht noch vom Kontrollverlust. Ich nehme mir fest vor, abends auf einer Fete nur eine oder zwei Zigaretten zu rauchen. Und danach habe ich doch wieder die halbe Schachtel oder Schachtel konsumiert. Ich kann, nachdem ich angefangen habe, die Menge nicht so begrenzen, wie ich es gerne möchte. Das ist das dritte Kriterium. Das zwanghafte Rauchen. Ich muss rausgehen, ich muss eine rauchen. In der Situation bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Zigarette zu mir zu nehmen. Das wäre das vierte Kriterium. Personen, die weiter konsumieren, obgleich sie schon negative körperliche Folgen erlebt haben, sei es jetzt die Bronchitis oder irgendeine andere Form der negativen Auswirkungen des Rauchens, haben ein weiteres, fünftes Kriterium für die Abhängigkeit erfüllt. Und das sechste und letzte Kriterium, was wir als Mediziner heranziehen, ist die Umstellung des Tagesablaufs mit Blick auf Beschaffung oder Konsum oder Erholung Konsum oder auch vielleicht sogar der Verzicht auf bestimmte Freizeitaktivitäten, weil nicht geraucht werden kann. Mhm. Jetzt habe ich 6 Kriterien aufgefüllt, aber wir müssen nicht alle 6 gleichzeitig erfüllen. Das reicht, wenn im Verlauf des letzten Jahres 3 davon erfüllt waren.
Das wäre sozusagen mal eine Checkliste, genau, mit der man als Raucherin oder Raucher selbst prüfen kann.
Auf jeden Fall.
Man die erfüllt. Wie groß ist denn der Anteil der Raucherinnen und Raucher, die eigentlich aufhören wollen? Aber ja, trotzdem weiter rauchen. Gibt es da Zahlen?
Es gibt Zahlen und die sind beunruhigend, haben die sich entwickelt im Laufe der letzten Jahre. Es gibt ein deutsches Institut, was regelmäßig eine Befragung zum Rauchverhalten der deutschen Bevölkerung durchführt, aus Düsseldorf von Herrn Kotz, die DEPRA-Studie. Und die fragt unter anderem auch nach dem Wunsch, den Tabakkonsum zu beenden. Und während wir vor ein paar Jahren noch so regelmäßig 30% positive Antworten auf diese Frage verzeichnet hatten, ist der Anteil derer, die sagen, ich möchte jetzt in nächster Zeit den Tabakkonsum aufhören, auf nur noch 10% gesunken.
Aufhören immer wieder. Meine Kollegin Anneke Meyer, die hat mit einer Frau darüber gesprochen, wie die versucht hat, mit dem Rauchen aufzuhören, mehrfach versucht. Und diesen Erfahrungsbericht, den hören wir uns jetzt mal an.
Naja, im jugendlichen Alter, so 14, 15, war das halt so mit Gruppenzwang, ne? Und da war es auch noch cool. Also ich glaube, bis Ende 20 habe ich einfach durchgeraucht. Also da habe ich, glaube ich, auch keine Ambition gehabt, irgendwie aufzuhören. Mein Vater hatte übrigens Lungenkrebs, aber nicht vom Rauchen. Fand das auch total abartig. Deswegen habe ich von meinen Eltern nie geraucht. Das heißt also, wenn die ja am Wochenende mal mit der ganzen Familie wegfahren, habe ich mich mal rausgeschlichen, um mal zu rauchen. Das war mal ein bisschen schräg. Auch so, auch als ich schon 30 war, muss man dazu sagen. Na, dann habe ich halt mit meinem Partner, haben uns überlegt, wie wir ein Kind haben. Dann habe ich gesagt, okay, bevor wir ein Kind haben wollen, muss ich erstmal aufhören zu rauchen. Das habe ich dann auch getan. Das war dann Anfang 30, war ich dann, mit 32 habe ich meinen Sohn bekommen. Auch dann fing ich an zu arbeiten wieder und habe wieder angefangen zu rauchen. Auf der Arbeit zu rauchen war so das Ritual, was man immer irgendwie, was immer Spaß gemacht hat. Die Pausen zusammen klönen und so, das war ganz gut. Ja, ich habe dann wieder angefangen zu rauchen, immer erstmal ein bisschen weniger, also nur auf der Arbeit, dann irgendwann auch zu Hause wieder. Wollte ich noch ein Kind und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hörst du wieder auf, habe ich wieder aufgehört zu rauchen, wieder 2-3 Jahre nicht geraucht. Und dann bin ich wieder zur Arbeit gekommen und habe auch nach einem halben Jahr wieder angefangen zu rauchen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, da kommst du ja, du musst irgendwas tun, damit du diese Spirale da nicht mehr hast. Dann habe ich 1000 Bücher gelesen und Selbsthilfegruppen habe ich auch alles mitgemacht. Und hat auch mal temporär geholfen. Da habe ich ein halbes Jahr nicht geraucht, dann habe ich wieder angefangen, sukzessive. Ich habe immer in den letzten Malen, wenn ich aufgehört habe, war ich nicht überzeugt davon, dass ich aufgehört habe. Und dann habe ich auch zwischendurch mal hier gezogen und da gezogen und habe auch beim ersten Malen, wo ich aufgehört habe, auch immer versucht, nicht mitzugehen zu den Raucherpausen. Und das ist ein ganz, ganz großer fataler Fehler, weil man isoliert sich ja selber. Also, und das ist ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt mit. Und dann fand ich das immer ganz nett. Dann roch es ja ganz gut. Und dann habe ich immer mal gezogen und so. Aber jetzt bin ich ja 121 Tage rauchfrei. Ich habe gerade noch mal geguckt. Diesmal fiel es mir gar nicht so schwer, aufzuhören. Es war so, aber der entscheidende Punkt war dann in der Tat, ich war beim Arzt und ich bin im Alter, wo halt auch die Wechseljahre so vor der Tür stehen. Und dann hat sie gesagt, okay, da gibt es jetzt Mittelchen, aber wenn Sie diese Mittelchen nehmen, dann sollten Sie auf gar keinen Fall rauchen. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und ich habe vor 2 Jahren von normalen Zigaretten auf diese E-Zigaretten umgeswitcht mit dem Gedanken, ich höre jetzt auf. Aber das ist ein Trugschluss, weil man stinkt ja nicht mehr. Das heißt, meine Kinder wussten sowieso nicht, dass ich rauche. Die haben das dann nicht mehr gerochen. Das war dann nur noch ein Freifahrtschein für mich. Das war schon sehr gut. Und jetzt halt vor, wie gesagt, 121 Tagen habe ich das dann genommen, meine letzte Zigarette geraucht und das ganze Gerät weggeworfen. Und jetzt habe ich auch allen Kollegen gesagt, ich möchte nie wieder von euch eine Zigarette haben. Also ich habe alles um mein Umfeld drumherum so geplant, dass es für mich eigentlich gar keine Rückfahrkarte gibt, außer eine teure. Und die bin ich nicht bereit zu zahlen. Für mich war das die beste Entscheidung dieses Jahr, definitiv.
Annike Meyer hat diesen Erfahrungsbericht eingeholt. Herr Batra, ganz kurze Einordnung, typischer Fall, den wir da gerade gehört haben.
Ja, ganz typischer Fall. Auch dieser Versuch, mehrfach im Leben den Tabakkonsum zu beenden, Versuchungssituation der Umgebung und auch, wie die Dame es gerade beschrieben hat, dieser Umweg über die E-Zigarette, das ist gar nicht selten.
Da haben wir auch drüber gesprochen. Vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, wir sind ja eingestiegen mit der Frage, ob Sie selbst geraucht haben. Sie haben dann gesagt, Sie haben auch mehrere Anläufe gebraucht. Wie hat es dann, wenn Sie zurückblicken, bei Ihnen selbst dann letztendlich geklappt, aufzuhören?
Ohne Hilfsmittel, ohne Therapie, mit dem Vorsatz, das nicht weiterzuführen. Das sind für viele Rauchende ja Lebensentscheidungen. Das passt nicht zu der Wertekultur, die man selbst hat, nicht zu dem Gefühl, frei sein zu wollen. Vielleicht treten auch gesundheitliche Bedenken auf und dann ist diese Entscheidungsfindung der erste wichtige Schritt. Die eigene Motivation gehört dazu. Und für mich kann ich ja noch einräumend sagen, war es vielleicht nicht so schwer, nachdem ich nicht so lange und nicht so viel geraucht habe. Besonders schwierig ist aber und herausfordernd ist aber für Menschen, die über lange Jahrzehnte konsumiert haben und durchaus auch viel, 20 Zigaretten oder mehr pro Tag konsumiert haben.
Wenn wir da ganz kurz mal das Spektrum aufziehen, welche Methoden, welche Möglichkeiten gibt es denn gerade vielleicht für diese Menschen, also Menschen, die lange und intensiv geraucht haben, aufzuhören? An wen können die sich wenden und ja, auf was, welche Methoden, welche Hilfsmittel, Hilfsangebote können die zurückgreifen?
Ja, vielleicht ganz kurz die Überschriften dazu. Es sind zum einen psychotherapeutische Angebote. Das Rauchen ist erworben, hat eine Funktion bekommen im Laufe des Lebens. Also muss anstelle des Rauchens was anderes erworben werden, eine andere Kultur für die Überwindung von Stresssituationen gefunden werden. Verhaltenstherapie ist die Technik, die Methode, mit der das beendet werden soll. Das zeigen viele wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit auch untersuchen. Es gibt für diejenigen, die anfangs Entzugssymptome erleben und diese schlecht überwinden können, vielleicht unter Appetitsteigerung, Gewichtszunahme und anderem leiden, auch medikamentöse Unterstützungsmöglichkeiten.
Da gibt es inzwischen drei Präparate.
Vier Präparate mittlerweile in Deutschland, die zugelassen sind. Und vielleicht haben wir nachher noch Gelegenheit, etwas ausführlicher darüber zu sprechen. Ja. Einige davon werden auch von den Krankenkassen mittlerweile unter bestimmten Bedingungen finanziert, also Kosten rückerstattet. Denn das ist ein ganz großer Gewinn seit 2 Monaten.
Mhm. Was bringt sowas wie Nikotinpflaster, Nikotinkaugummis?
Es bringt eine Entlastung von den Entzugssymptomen. Die Nervosität, der starke Drang, wieder eine Zigarette zu rauchen, das alles lässt nach. Und ohne jetzt Schadstoffe aufnehmen zu müssen, konnte man ja auch allmählich die Nikotindosis reduzieren und damit einen sanften Ausstieg sich selbst ermöglichen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben einen ersten Anrufer aus Köln, Herr Eckert. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend, Tag in die Runde.
Ja, hallo Herr Eckert. Schön, dass Sie angerufen haben. Ihre Frage, oder es ist ein Erfahrungsbericht, den Sie teilen wollen.
Ich gebe Ihnen einen Erfahrungsbericht. Also ich habe vor etwa 25 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe sehr stark geraucht. Ich habe fast 3 Packungen einer Marke geraucht, die sehr einen hohen Nikotinanteil hatte. Mhm. Das war damals, als ich im Studium war, hat man geraucht in der Gruppe. Und ich gehe davon aus, dass ich auch Raucher geworden bin, weil meine Eltern, also meine Mutter hat auch sehr stark geraucht. Und eines Tages kam die zu mir und sagte, ich möchte jetzt mit dem Rauchen aufhören. Und ich habe uns einen Termin gemacht in einer Hypnosegruppe. Und ich dachte, prima. Dann sind wir da hingefahren und waren etwa 40 Personen in dieser Gruppe. Und der Hypnotiseur, oder sagen wir mal der Moderator, ich will mal gar nicht sagen, dass das ein Hypnotiseur war, der Moderator hat uns dann also eingeführt, aber jetzt nicht mit diesen typischen sehr, was kann passieren, so sieht der Lungenkrebs aus, sondern einfach erzählt, Erfahrungsberichte ausgetauscht. Und alle 2 Stunden sagte man, jetzt habt ihr eine Raucherpause. Dann sind wir alle rausgegangen, haben eine Viertelstunde unsere Zigaretten geraucht und nach circa 4 Stunden sagt er, okay, jetzt bleibt jeder hier, der wirklich das Rauchen aufhören will und der Rest kann gerne nach Hause gehen. Das war auch ein Kostenbetrag von ungefähr, das war damals ja noch D-Mark-Zeit von 100 D-Mark. Und dann haben wir uns in einen Raum gebracht, so eine Art Turnhalle, lag man auf so einer Isomatte, sagt, jetzt geht das Licht aus, Sie hören auf meine Stimme und das kommt Ihnen wahrscheinlich sehr kurz vor, aber das ist ungefähr eine Stunde. Nach einer Stunde ging das Licht an, dann sagte er, hier ist meine Sekretärin, da können Sie sich noch ein Kaugummi holen, also so ein Nikotinkaugummi oder halt, wenn Sie möchten, auch Nikotinpflaster. Dann bin ich hingegangen, habe meine Packung Zigaretten, die ich dabei hatte, auf den Tisch gelegt, habe gesagt, ich rauche jetzt nicht mehr. Und meine Mutter war ganz erstaunt und sagte, du kannst das doch nicht hier liegen lassen. Sag ich, doch, ich rauche jetzt nicht mehr. Bin nach Hause gefahren und hatte überhaupt nicht mehr das Gefühl, ich müsste rauchen. Das hat sich dann nach so 2, 3, 4 Tagen geändert. Dann kommt so der Suchtaspekt. Also ich hatte dann wirklich Lust zu rauchen, habe aber nicht geraucht, sondern habe mir dann alternativ aus der Apotheke, da gab es damals Kräuterzigaretten geholt. Die waren aber so, haben so einen Geruch verbreitet, dass also in den Restaurants dann gesagt hat, bitte unterlassen Sie das Rauchen, obwohl das Rauchen noch
damals war es noch erlaubt.
War es noch erlaubt. Da hat man gesagt, bitte tun Sie es nicht an, das riecht wie eine alt angezündete Matratze. Ja, und nach weiteren, einer Woche, 2, habe ich nie mehr geraucht, also gar nicht mehr angefangen, gar nicht mehr die Lust verspürt. Mhm. Und ich habe immer gedacht, nach dem Essen eine Zigarette, aber es war auf einmal weg. Und bei einer Party ungefähr so ein Jahr später hat man ein bisschen Alkohol getrunken. Dann haben meine Freunde von mir gesagt, jetzt rauch doch mal eine mit. Dann habe ich angefangen, also mir eine Zigarette anzuzünden. Da wurde mir so schlagartig schlecht, dass ich das dann weggeschmissen habe und gesagt, nee, das war's. Und das ist jetzt 25 Jahre her und ich habe nie mehr geraucht. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, muss ich wirklich sagen. Denn man braucht das eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur so eine suggestive Kopfsache oder man meint oder man gehört dazu. Aber ich kann sagen, wenn es jemand hilft, soll er das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Herr Eckert, herzlichen Dank für diesen ausführlichen Erfahrungsbericht. Herr Batra, lass uns das mal einordnen. Hypnose, Hypnotherapie. Gibt es da wissenschaftliche Evidenz? Wie sieht die Studienlage dazu aus? Was kann da passieren bei den Beteiligten, dass sie tatsächlich danach aufhören mit dem Rauchen?
Ja, ich versuche es mal einzuordnen. Erstmal ein großartiger Erfolg von Herrn Eckert, das muss auf alle Fälle sagen. Er hat sich da in einer Situation entschieden, den Tabakkonsum zu beenden, hat eine Maßnahme gefunden, die ihm auch zusagte und hat dann vor allem auch vielen Versuchungen widerstanden mit allen möglichen Tricks, die er genutzt hat, vielleicht auch nur ganz kurz genutzt hat, wie Nikotinkaugummi oder eine Kräuterzigarette, um dann schließlich aber auch diese Identität eines Nichtrauchers oder Ex-Rauchers zu haben. Hypnotherapie oder Hypnose werden in unseren medizinischen Behandlungsleitlinien ebenfalls diskutiert als Alternativen zur Verhaltenstherapie. Und auch hier in Tübingen haben wir eine Studie durchgeführt, in der wir Hypnotherapie verglichen haben mit der klassischen Verhaltenstherapie. Es ist auch eine wirksame Herangehensweise, wirksame Methode. Bei uns speziell zeigte sich dann, dass nach einem Jahr der Anteil der kontinuierlich Abstinenten, also die keine einzige Zigarette geraucht hatten, im gesamten Zeitraum von 12 Monaten in beiden Behandlungsbedingungen vergleichbar war, Verhaltenstherapie und Hypnosetherapie oder Hypnotherapie.
Wie lässt sich das erklären? Entschuldigung, dass ich da nochmal kurz nachfrage.
Genau. Spannender Aspekt. Ja, könnte es daran liegen, dass beispielsweise Motivation gestärkt wird, dass die in einem selbst schlummernde Auseinandersetzung mit den Pros und Cons, die motivationale Analyse, die man macht, dass die durch beide Verfahren irgendeiner Weise adressiert wird. Es kann auch sein, und das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die beiden Methoden unterschiedliche Zielgruppen adressieren, dass die einen besser auf Verhaltenstherapie, die anderen besser auf Hypnotherapie reagieren. Das konnten wir in dieser Untersuchung mit einer überschaubaren Fallzahl von etwa 250 Personen nicht wirklich ermitteln. Dazu bräuchte man nochmal mehr Daten. Einen Unterschied haben wir aber schon gefunden. Wir haben gesehen, dass diejenigen, die die Hypnotherapiebedingungen durchlaufen hatten und zwischendurch mal einen Mini-Rückfall hatten, ein paar Tage geraucht hatten, dass die es dann schwerer hatten, langfristig abstinent zu werden. Dass die dann eher zu den Verlierern gehörten. Offenbar vermittelt die Verhaltenstherapie vielleicht noch mehr Techniken, um auch rückfallgefährlichen Situationen oder dem Umgang mit Rückfall entsprechend begegnen zu können.
Insgesamt wäre die Studienlage aber noch ausbaufähig, gerade
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für die Verhaltenstherapie, sagt man, ist die Studienlage sehr, sehr komplett. Es gibt ganz viel dazu und auch viele Ideen dazu, welche Komponenten dazugehören sollten. Bei der Hypnotherapie gibt es sehr widersprüchliche Ergebnisse und noch keine so ausreichende Studienlage, sodass die Mediziner formulieren, dass dann unterschiedliche Empfehlungsgrade existieren. Für die Verhaltenstherapie sagt man, das soll angeboten werden. Und für die Hypnotherapie sagt man, das kann auch angeboten werden. Da gibt es ebenfalls Evidenz dafür, dass das funktionieren kann.
Herr Bartra, ich würde gerne noch einen zweiten Aspekt aufgreifen, den Herr Eckert angesprochen hat. Er hatte gesagt, seine Eltern bzw. seine Mutter war auch starke Raucherin. Ist das generell ein Risikofaktor dafür, selbst mit dem Rauchen anzufangen, wenn in der Familie die Eltern rauchen?
Ja, auf alle Fälle spielt das Umfeld ebenfalls eine wichtige Rolle. Das ist keine unidirektionale und keine eindeutige Beziehung. Natürlich ist es so, dass man sich gegenseitig anstecken kann mit dem Verhalten. Es kann aber auch oppositionelles Verhalten provoziert werden. Ich möchte nicht so sein wie meine Eltern, könnte der Gedanke sein. Ich will nicht trinken, nicht rauchen und bestimmte Dinge nicht tun, nicht so streng oder weniger streng sein. Das sind natürlich auch Motive. Aber wir beobachten schon, dass rauchende Eltern oder ein rauchendes Umfeld in der Jugend, da spielen ja manchmal auch die Freunde, die Bekannten, das Wohnumfeld der Familie eine Rolle. Das steckt mit an.
Herr Eckert, nochmal vielen Dank für den Anruf. Noch ein Aspekt, den Sie angesprochen haben, Nikotinkaugummi, haben Sie auch kurzzeitig genutzt, haben Sie gesagt. Und dazu haben uns auch ein paar Fragen per Mail erreicht. Ein Hörer schreibt, nach Jahrzehnten des Rauchens ist mir der Ausstieg mit solchen Nikotinkaugummis gelungen. Nach einem Jahr nutze ich nach wie vor Nikotinkaugummis. Welche gesundheitlichen Risiken gehen damit vielleicht einher?
Ja, das ist ebenfalls gut untersucht und lang untersucht worden. Man geht davon aus, dass Nikotin in der Dosierung, die über das Nikotinkaugummi verabreicht wird, keine gesundheitlichen Schäden im Sinne von Krebsrisiko oder Veränderung von Gefäßen etc. zur Folge hat. Es erhält natürlich die Abhängigkeit. Man kommt nicht weg vom Nikotin.
Ja, das wäre, da kann ich direkt nochmal eine Frage nachschieben. Das hat auch ein Hörer geschrieben. Nachdem ich über 30 Jahre geraucht habe, habe ich Nikotinkaugummis empfohlen bekommen. Nun nutzt er diese schon 3 Jahre, etwa 15 Stück, Dosierung 2 Milligramm am Tag. Und jetzt ist er vom Raucher zum Kauer geworden, wie er sagte.
Ja, das gibt es tatsächlich in seltenen Fällen. Haben wir auch in Behandlungen schon beobachtet. Aber auch dafür gibt es schon Strategien, wie man mit therapeutischer Unterstützung vom Nikotinkaugummi dann wieder herunterkommen kann, das aufgeben kann und dann endlich nikotinfrei ist, nicht nur Tabak- oder zigarettenfrei.
Machen wir es mal konkret. Wie kommt man weg von Nikotinkaugummis, wenn man sich da mehr dran gewöhnt hat, als gut ist?
Ja, mit einer verhaltenstherapeutischen Unterstützung würde ich vorschlagen. Es geht darum, auch hier die Stresssituation anders auflösen zu können als mit Hilfe des Kauens eines Nikotinkaugummis. Vielleicht auch die positiven Auswirkungen auch auf die eigene Befindlichkeit, die psychische Befindlichkeit zu prüfen und nach Alternativen zu suchen. In der Verhaltenstherapie wird man zudem mit dem jeweiligen Betroffenen Strategien überlegen, wie die Dosis allmählich reduziert werden kann, sodass ohne Entzugssymptome das Kauen, abhängige Kauen beendet werden kann.
Herr Batter wird gleich Ihre Fragen weiter beantworten. An dieser Stelle schauen wir kurz auf einen speziellen Aspekt, und zwar wie die Lebensbedingungen das Rauchverhalten von Menschen in Deutschland beeinflussen. Welche Rolle spielen dabei zum Beispiel das Arbeitsumfeld, der Beruf, die Bildung oder das Einkommen? Welche Rolle spielen die, ob jemand nikotinabhängig wird und wie leicht jemand vielleicht auch wieder vom Nikotin lassen kann? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Anne Starker gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring am Robert-Koch-Institut. Frau Starker, wenn Sie es mal kurz zusammenfassen, wie hängt das Rauchverhalten mit den sozialen und ökonomischen Lebensbedingungen von Menschen zusammen?
Ja, das ist eine komplexe Geschichte, und wenn man es gut zusammenfassen will, kann man sagen, dass also das Gesundheitsverhalten, wie zum Beispiel das Rauchen, als Verbindungsglied zwischen sozialstrukturellen Gegebenheiten wie Bildung und Einkommen und den individuellen Gesundheitschancen betrachtet wird. Also das Gesundheitsverhalten vermittelt, wie soziale Bedingungen die Gesundheit einzelner Personen beeinflussen. Ich weiß, das klingt immer noch ein bisschen akademisch.
Ich wollte gerade fragen, machen Sie es ruhig gerne ein bisschen konkret.
Wenn wir es zum Beispiel auf das Rauchen beziehen, dann sehen wir, dass anhand von Daten aus repräsentativen Studien sehen wir eben, dass es ein soziales Gefälle beim Rauchverhalten gibt, nämlich mit höheren Raucheranteilen in sozial benachteiligten Lebenslagen. Und deswegen geht man davon aus, dass also die sozialstrukturellen Gegebenheiten, also wenn wir soziale Lage beschreiben, machen wir das meistens über Einkommen, Bildung und Berufsstatus, dass die also einen Einfluss haben auf das Verhalten und dann nachfolgend eben auch auf den Gesundheitszustand.
Gelten denn diese Zusammenhänge, die Sie jetzt kurz skizziert haben, zwischen sozialem Status oder Lebensbedingungen und Rauchverhalten, gelten die über alle Altersklassen gleichermaßen, oder gibt es da sozusagen Unterschiede zwischen eher jüngeren und eher älteren Menschen?
Genau, also insgesamt besteht dieses soziale Gefälle vor allem im jungen und mittleren Erwachsenenalter, aber wir sehen es auch bei Jugendlichen und nicht mehr so deutlich bei Senioren. Also dort ist es abgeschwächt oder nicht mehr sichtbar, weil wir eben nicht wissen, ob zum Beispiel die Senioren, die viel geraucht haben, schon an den rauchbedingten Folgen gestorben sind. Also wo man es am deutlichsten sieht, ist also wirklich das mittlere und Erwachsenenalter, also bis 44 Jahre. Da sind diese Bildungsunterschiede, die wir uns jetzt speziell angeschaut haben, besonders ausgeprägt. Also wir sehen es auch bei Jugendlichen in allen Bildungsgruppen. Also Jugendliche, die zum Beispiel ein Gymnasium besuchen, rauchen deutlich seltener als Gleichaltrige in anderen Schulformen.
Zu welchen gesundheitlichen Folgen führen denn diese messbaren Unterschiede im Rauchverhalten in Abhängigkeit eben von den Lebensbedingungen der Menschen?
Also eine höhere Raucherquote in sozial benachteiligten Gruppen führen zum einen zu einem erhöhten Risiko für zahlreiche Erkrankungen, die mit Rauchen assoziiert sind, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen der Atemwege, was eben auch im Nachgang zu einer Reduktion der Lebenserwartung führt, sodass man eigentlich sagen kann, Rauchen trägt wesentlich zur ungleichen Verteilung eben dieser gesundheitlichen Chancen bei und ist wirklich der wichtigste Faktor für soziale Ungleichheit in der Lebenserwartung in Deutschland.
In dieser Ausgabe der Sprechstunde, da geht es ja auch besonders um die Frage, wie aufhören mit dem Rauchen und wie das gelingen kann. Haben die sozioökonomischen Bedingungen auch einen Einfluss darauf, wie gut es Menschen gelingt, mit dem Rauchen aufzuhören?
Ja, das haben sie. Also wie ich eingangs ja gesagt habe, gibt es eben diese sozioökonomischen Lebensbedingungen, die auf das Gesundheitsverhalten wirken und somit eben auch auf den Rauchstopp. Menschen mit niederer Bildung haben vielleicht weniger Chancen, sich über Ausstiegsmöglichkeiten zu informieren. Menschen in bestimmten Berufsgruppen, da ist es vielleicht eben der Grund, dass ja ganze Kollektive oder Teams rauchen und es eben schwierig ist, wenn alle Kolleginnen und Kollegen rauchen, da den Ausstieg zu finden. Das heißt, wir sehen also diesen sozialen Gradienten auch beim Ausstiegsverhalten.
Jetzt haben Sie schon ein paar Aspekte genannt, wenn wir es ein bisschen konkret machen, diese sozialen Faktoren. Also Sie haben schon genannt, gesundheitliche Aufklärung, Schulbildung, Arbeitsumfeld, Einkommen. Kann man das ein bisschen gewichten? Welche dieser Faktoren hatten besonders großen Einfluss auf das Rauchverhalten?
Das hat ein Kollege von mir untersucht. Der hat genau die Determinanten, wie wir sie nennen, angeschaut, also Einkommen, Bildung, beruflicher Status, und hat festgestellt, dass vor allem die Bildung einen großen Effekt darauf hat, ob Menschen rauchen oder nicht. Und das, naja, zeigt natürlich auch einen Präventionsweg auf, dass vor allem im jugendlichen Alter über Schulen hier ein Zugang geschaffen werden kann, dass man eben junge Menschen davon abhält, mit dem Rauchen anzufangen.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wie kann und sollte man bei diesem Kenntnisstand gegensteuern? Sie haben es schon angedeutet, also sowas wie zielgruppenspezifische Nikotinprävention. Wie könnte das konkret aussehen?
Vielleicht muss ich hier auch nochmal eine Bresche schlagen, nicht nur für die zielgruppenspezifische Prävention, sondern wie wir sie auch nennen, Verhältnisprävention. Ich erkläre das gleich noch und will aber sagen, dass also dieser Mix aus Verhaltensprävention und verhältnispräventiven Maßnahmen sich auch international gezeigt hat, dass das eigentlich am erfolgsversprechendsten ist. Also Verhaltensprävention setzt am Individuum an und sagt, okay, Mensch XY raucht und wie kann ich ihn oder sie erreichen, um dieses Verhalten abzulegen. Dazu gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann über die Krankenkasse in Deutschland, gibt es diese Kurse. Es gibt auch inzwischen Angebote, die zum Beispiel speziell in der Pflege, ein Beruf mit einer großen Rauchprävalenz, dass man da gezielt in bestimmte Berufsgruppen reingeht und sagt, okay, hier gibt es wahrscheinlich berufliche Bedingungen, die ein Rauchverhalten begünstigen und vielleicht schaffen wir es mit dem Team zusammen, das so zu verändern, dass eben zusammen das Rauchen aufgehört wird. Aber eben auf der anderen Seite die verhältnispräventiven Maßnahmen, das heißt alles, was sozusagen in den Bereich Tabaksteuer, Nichtraucherschutz. Und hier muss man eben leider sagen, dass Deutschland bezogen auf diese Maßnahmen relativ schlecht abschneidet im internationalen Vergleich. Zum Beispiel gibt es andere Länder wie Irland, die also ganz gezielt zum Beispiel auch Tabaksteuer dafür einsetzen können in Ausstiegsprogramme. Und die also wirklich niederschwellig versuchen, Rauchende anzusprechen und in Rauchausstiegsprogramme zu bekommen. Und davon sind wir in Deutschland leider noch weit entfernt. Es ist sehr dem oder der Einzelnen überlassen, mit dem Rauchstopp klarzukommen oder nicht. Es gibt also kein großes Unterstützungsnetzwerk, wenn man das vorhat.
Soziale Ungleichheit und Rauchverhalten in Deutschland. Darüber habe ich mit der Gesundheitswissenschaftlerin Anne Starker vom Robert-Koch-Institut gesprochen. Herr Batra, Sie haben das Interview gerade mitgehört. Wie groß ist denn der Einfluss von sozialen oder auch ökonomischen Bedingungen auf das Rauchverhalten Ihrer Erfahrung nach? Was registrieren Sie da in der Klinik, in Ihrem Arbeitsalltag?
Ja, ich kann nur bestätigen, was Frau Starker gerade berichtet hat. Das sind vor allem die Arbeiterberufe, das sind diejenigen, die in der Schule wenig Zugang zu gesundheitsbezogenen Informationen bekommen haben, die stärker, häufiger rauchen als die anderen Bevölkerungsgruppen. Manches ist gut nachvollziehbar. Das liegt eben am Umfeld, wie Frau Starker auch schon sagt. Das liegt daran, dass ich weniger vermittelt bekomme, welche gesundheitsgefährdenden Aspekte das Rauchen haben könnte. Und dass ich natürlich auch einen direkten Benefit vom Rauchen habe, wenn ich Pause mache, kann in einem Beruf, der körperlich sehr anstrengend ist, dann ist es schwer, diese Verhaltenskomponente ganz aufzugeben. Und da unterstützt auch die Umgebung, vielmehr die Arbeitgeber unterstützen selten diesen Ansatz, den Nichtrauchenden genauso viel Freiräume, Rauchpausen etc., Pausen anzubieten wie den Rauchenden. Da muss nicht nur bei den Personen selbst, sondern auch in der Gesellschaft und auch in den Bereichen, wo Fürsorge notwendig ist, ein Umdenken stattfinden.
Mhm. Hat Frau Starker ja auch zum Schluss gesagt, die Hilfsstrukturen in Deutschland sind weniger ausgeprägt als in anderen Ländern, zum Beispiel als in Irland. Ja. Dann vielleicht mal ganz konkret, an wen können sich denn Menschen wenden, die mit dem Rauchen aufhören wollen? Was wäre sozusagen der erste Schritt, wenn man sich Hilfe suchen möchte?
Und es gibt viele verschiedene Angebote für die Rauchfreiheit. Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit hat viel internetbezogen Informationen zur Verfügung gestellt. Da kann man sich informieren. Es gibt aber auch Beratungsstellen oder aber Tabakentwöhnungstherapeutinnen und Therapeuten, die Angebote für Einzel- oder Gruppenbehandlung machen. Das ist alles noch ein bisschen sparsam gesät und liegt vielleicht auch daran, dass die Tabakentwöhnung bis vor kurzem eigentlich kaum gefördert wurde. Es galt eher so als Lifestyle und die Gesundheitskassen, die haben die Auffassung vertreten, da müsste doch jeder selbst in die Tasche langen, wenn er den Tabakkonsum beenden möchte. Da hat sich ein bisschen was verändert. Es gibt mittlerweile sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, die von den Kassen finanziert werden. Oder es gibt Präventionskurse, die von den Kassen bezuschusst werden. Und ganz neu, es gibt auch eine finanzielle Unterstützung für stark abhängig Rauchende, die solche Angebote der psychotherapeutischen Unterstützung nutzen und ein Medikament haben wollen. Auch die haben jetzt die Chance, zumindest 2 der 4 zugelassenen Medikamente in Deutschland wieder erstattet zu bekommen. Das hat der Gesetzgeber vor 4 Jahren etwa in Gang gesetzt. 2021 im Juli war das, als der Bundestag das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz entwickelt hat. Danach hat der GBA und mit Hilfe von IQWiG, also einer Institution, die auch die wissenschaftlichen Daten auswertet, eine Entscheidung vorbereitet, die jetzt im August umgesetzt wurde. Bestimmte Medikamente sind erstattungsfähig geworden. Mhm. Das ist ein großer Fortschritt in Deutschland.
Haben Sie eben schon mal kurz erwähnt, dann lassen Sie uns an der Stelle ganz kurz auf diese Medikamente schauen. Sie haben gesagt, 2 werden erstattet. Was sind das für Medikamente? Was machen die im Körper? Wie sollen die dabei helfen oder wie helfen die dabei vom Nikotin loszukommen?
Ja, ich sag mal, es sind 4 Medikamentengruppen. Das eine ist Nikotinersatz. Dazu gehören die eben schon erwähnten Pflaster, Kaugummis, aber auch Nikotinspray oder Lutschtabletten. Verschiedene Anbieter. Es gibt ein Antidepressivum mit dem Wirkstoffnamen Bupropion, was zugelassen ist. Und es gibt 2 Medikamente mit den Wirkstoffnamen Varenicline bzw. Cytisin, die eine Art Ersatz für das Nikotin darstellen, also sie wirken am gleichen Rezeptor und vermitteln das Gefühl, die Person habe ausreichend Nikotin zu sich genommen. Wenn dann zusätzlich noch eine Zigarette angezündet wird, dann kommt das Nikotin aus der Zigarette gar nicht mehr an den Rezeptor ran. Man raucht gewissermaßen umsonst. Außer heiße Luft hat man keinen großen Effekt vom Rauchen. Und dann fehlen Entzugssymptome und gleichzeitig die verstärkende Komponente des Rauchens, dann kann man es leichter lassen. Und unterstützt werden von den Kassen nun die Nikotinersatztherapeutika, die am stärksten verbreitet sind und auch ohne Rezept früher schon in der Apotheke erhältlich waren. Und dieses Varenicline, einer dieser beiden Stoffe, die ich eben genannt hatte, mit dem Charakteristikum, das Nikotin am Rezeptor zu ersetzen.
Wie lange müssen diese Medikamente eingenommen werden und welche Nebenwirkungen oder Probleme können dabei vielleicht auch auftreten?
Und beim Nikotinersatz hat man die Nebenwirkungen ein bisschen selbst in der Hand. Es kommt auf die Menge natürlich an, ob man Vergiftungserscheinungen hat, Vergiftungserscheinungen im Sinne von Kopfschmerzen oder vielleicht auch Halsschmerzen oder Magenschmerzen, als Nikotin geschluckt wird. Aber ansonsten ist Nikotin aus dem Kaugummi oder aus dem Pflaster ähnlich verträglich wie das Nikotin aus der Zigarette. Also es gibt lokale Unterschiede, aber ansonsten keine andere Nebenwirkungen als durch das Nikotin in der Zigarette. Bei dem Bupropion muss man vorsichtiger sein, weil es auch als Antidepressivum zugelassen ganz andere Nebenwirkungen hat, macht Mundtrockenheit, Kreislaufbeschwerden, kann einen leichten Tremor verursachen, kann Schlafstörungen provozieren und ist insbesondere gefährlich bei Menschen, die früher schon einmal einen epileptischen Anfall, einen Krampfanfall hatten oder ein Risiko dafür haben. Da sind vergleichsweise wiederum wenig nebenwirkungsreich diese Produkte Varenicline oder Cytisin. Man könnte zusammenfassen, dass viele Anwender feststellen, dass sie bei höherer Dosis dann ähnliche Erscheinungen haben, wie wenn sie zu viel geraucht haben. Ein bisschen Schwindelgefühl, Benommenheit im Kopf und dann die Dosis reduzieren müssen. Mhm. Aber ansonsten überwiegend gut verträglich und auch ohne Nebenwirkungen bzw. Interaktion mit anderen Medikamenten.
Wie lange müssen die eingenommen werden, die Medikamente?
Ja, das hängt von der einzelnen Person ab. Für in der Therapie würde man sagen, wenigstens 6 Wochen macht es Sinn. Die pharmazeutische Industrie empfiehlt auf der Datenlage, auf der Basis von Studien eher so 12 Wochen. Irgendwo dazwischen wird der optimale Zeitraum sein, 6 bis 12 Wochen. Und es gibt im Einzelfall auch Befunde zur Rezidivprophylaxe, also Rückfall. Schutz vor Rückfall. Dann dürfen diese Produkte auch durchaus länger, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr eingenommen werden.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt haben wir länger über die Medikamente gesprochen und in der Zeit hat Herr Birke in Frankfurt am Telefon gewartet. Herr Birke, danke für die Geduld.
Ja, gerne.
Sie haben angerufen, Sie haben es geschafft aufzuhören mit Hilfe eines Buches.
Ja, ganz genau. Ich habe Alan Carr, endlich Nichtraucher, gelesen bzw. durchgearbeitet und habe das damit geschafft. Und ich bin 72 Jahre alt, das war vor ungefähr 30 Jahren. Und vorher als Jugendlicher hatte ich angefangen zu rauchen, habe immer wieder Rauchen aufgegeben, aber nie sehr lange, nie erfolgreich, immer wieder rückfällig geworden. Von jedem Mal wieder aufhören, zum nächsten Mal wieder aufhören, war es immer schwerer gefallen und war richtig, richtig hart. Und dann hatte ich irgendwie zum Glück mal diesen Tipp gekriegt, das mit diesem Buch zu versuchen. Und dieses Buch ist einfach für mich jedenfalls grandios. Natürlich gehe ich auch davon aus, dass das nicht für jeden gleich gut wirksam ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen ein guter Tipp ist, wenn sie eine gewisse Portion Eigeninitiative aufbringen und den wirklich den Willen haben, aufzuhören. Dieses Buch fängt damit an, also hat so ganz tolle Elemente, die ich mir, obwohl es über 30 Jahre her ist, gemerkt habe. Er sagt ganz zu Anfang, ich mache jetzt Gehirnwäsche in diesem Buch mit Ihnen. Und zwar drehe ich die Gehirnwäsche, die die Gesellschaft und die Zigarettenindustrie mit Ihnen macht, wieder zurück. Und bitte versuchen Sie nicht vorher aufzuhören. Ich sage Ihnen an der richtigen Stelle in diesem Buch, jetzt können Sie die letzte Zigarette rauchen und dann ausmachen. Und denken Sie immer daran, Sie sind nicht erst Nichtraucher, wenn sie eine gewisse Zeit lang nicht geraucht haben, sondern sie sind Nichtraucher in dem Moment, wo sie mit dem Willen aufzuhören, die letzte Zigarette im Aschenbecher ausdrücken. Mhm. Und das war so motivierend. Und also ich hatte da ein ganz, ganz tolles Gefühl in dem Moment, wo ich diese letzte Zigarette ausgedrückt habe.
Herr Birke, vielen Dank für den Bericht. Ja, Herr Batra, das ist, kann man schon so bezeichnen, glaube ich, ein Klassiker inzwischen, dieses Buch, mehrere Jahrzehnte alt. Vielleicht, um da auch nicht Werbung für ein spezielles Buch zu machen, welche Methodik steckt dahinter? Was spricht vielleicht so ein Buch bei Raucherinnen und Rauchern an, um das Aufhören dann zu erleichtern oder auszulösen?
Also tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Material, Literatur, Selbsthilfe, Literatur auch zu dieser Thematik mittlerweile. Und ich kann jeder nur empfehlen, in der Buchhandlung mal verschiedene Bücher in die Hand zu nehmen, zu schauen, welches einem vom Stil her, vom Inhalt her am besten gefällt und das dann durchzuarbeiten, so wie wir es gerade auch gehört haben von Herrn Birke. Was ist wichtig? Ich glaube, dass die Person, die das schreibt, auch die Person, die es liest, direkt ansprechen kann. Und das wird deutlich, wenn die Person selbst Erfahrungen gemacht hat, wenn sie um die Schwierigkeiten weiß, die mit dem Aufhören verbunden sind und gleichzeitig dann auch eine Motivationsförderung vornimmt. Die Motivation, den Tabakkonsum jetzt nicht irgendwann, sondern im Moment zu beenden und sich für eine neue Identität zu entscheiden, sich nochmal klarzumachen, was eigentlich für die einzelne Person im Leben wichtig gewesen ist und wichtig sein sollte in der Zukunft. Es ist nicht ganz unwichtig auch zu reflektieren, dass man in gewisser Weise Opfer gewesen ist von Werbung, ja, von Verführung, von Täuschung und dass man sich auch dagegen stellt und eine trotzige Haltung dagegen entwickelt, gegen das, was bisher mit einem gemacht worden ist und sagen kann, gerade jetzt erst recht höre ich damit auf und lasse das bleiben. Ich habe ein anderes Ziel im Leben.
Herr Birke, nochmal vielen Dank für den Anruf. Unser nächster Anrufer kommt aus Elmshorn, Herr Mahn.
Ja, hier bin ich. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Mahn. Danke für den Anruf.
Gerne. Ja, also ich hatte vorhin schon Ihrer Kollegin einiges erzählt, Sie wollen das alles nochmal hören von mir, ne?
Wir wollen das kurz nochmal hören, ja, das war sozusagen Vorgespräch. Jetzt sind Sie live in der Sendung, jetzt also bin ich still und Sie können erzählen.
Ich habe also praktisch eine Aversion gegen Rauchen gehabt, als Kind und als Jugendlicher, weil mein Vater ein starker Raucher war. Und mit 20 war ich dann mitten in der Ausbildung, da hat so mein Studium begonnen. Und da musste ich während der Arbeit mit einer älteren Dame in einem Büro sitzen, die also sehr starke Raucherin war, Salem ohne Filter. Und die auch nicht bereit war, das Fenster öfter mal aufzumachen. Da bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, also mein Lieber, ich kann da nicht sitzen, haben Sie denn nicht einen anderen Arbeitsplatz für mich? Ja, wo soll ich Sie denn hinsetzen? Sagte, wir haben doch hier alles voll. Ne? Rauchen Sie halt auch. Das war so seine Ding. Das, wie gesagt, das war in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ne? Naja, gut, was habe ich gemacht? Ich hat mir dann den Tipp gegeben, ich sollte also nicht mit Zigaretten anfangen, sondern sollte mir eine Pfeife kaufen, sollte ins Tabakgeschäft gehen und mir den elendsten Imker-Tabak geben lassen. Sagte, was glauben Sie, wie schnell die dann das Fenster aufmacht? Das hat auch funktioniert. So, bloß, jetzt kamen die Seminare nachher. Und in den Seminarpausen hat natürlich jeder, das war ja damals üblich, seine Zigaretten rausgeholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich mir mal eine Zigarette geben lassen. Dann fing das Hehlen an.
Und dann haben Sie selber angefangen.
In der Spitze war ich dann nach 5 Jahren ungefähr bei 80 bis 100 Stück pro Tag.
Herr Mann, ich sehe jetzt schon, Sie wollen darauf hinaus auf eine Geschichte, wie Sie dann wieder aufgehört haben mit
und
dem
das
Rauchen.
Und das kommt jetzt ganz schnell. Ich war also damals in Hennef an der Sieg, weil ich da in Bonn damals mein Studium beendet habe und habe dort gewohnt mit einem Kommilitonen zusammen und sind jede Woche einmal in die Sauna gegangen. Und eines Tages war in der Sauna ein ganz mickriges Männchen, der rauchte zwischen den Saunagängen, was ja Wahnsinn ist, rauchte der 3 bis 5 Zigaretten. Dann ist wir kamen ja aus Bayern, mein Kommilitone hingegangen und sagt, das ist für auch nicht gesund, was Sie da machen. Brauchen Sie mir nicht sagen, weil ich selber bin Arzt. Dann hat er uns, und jetzt kommt's, dann hat er uns beim nächsten Saunagang einen Vortrag gehalten. Aber nicht über Lungenkrebs und solche Sachen, sondern die ganzen Gefäßerkrankungen, die da dort auch entstehen. Mhm. Es ist schade, dass es diesen Vortrag, den er da gehalten hat, nicht irgendwie auf Band gibt.
Und der hat Sie dazu gebracht, aufzuhören.
Ich hatte noch 3 Wochen bis zur Prüfung und ich habe gesagt, nach der Prüfung höre ich auf. Und ich habe tatsächlich sofort aufgehört, was natürlich schlimm war. Ich hatte das Glück, dass ich mir das so einteilen konnte, dass ich auch mal 2, 3 Tage zu Hause bleiben konnte, weil ich gesagt habe, da bringe ich jetzt einen um, wenn ich rausfahre. Und ich habe nach 3 Monaten tatsächlich diese Sucht überwunden gehabt.
Herr Mahn, herzlichen Dank für Ihre Geschichte. Ich gehe mal rein, damit wir Herrn Batra die Gelegenheit geben, das noch einzuordnen. Herr Batra, genau, also durch eine Ansprache in der Sauna aufgehört mit dem Rauchen.
Genau, es gab den entscheidenden Moment und die Gesundheitsfolgen, die Herrn Mann dazu gebracht haben, den Tabakkonsum gänzlich aufzugeben. Das kann gut funktionieren, natürlich müssen wir informieren, aber die meisten Rauchenden wissen eigentlich ganz gut um die gesundheitlichen Folgen und rauchen dennoch weiter. Also das alleine ist es häufig nicht, diese gesundheitliche Komponente, sondern vielleicht auch das Wissen drumherum, was mit dem Körper bezogen auf die Abhängigkeit passiert. Vielleicht auch das Wahrnehmen von Unfreiheit, die sich durch das Rauchen ergibt, die andere nochmal motivieren. Und ein dritter wichtiger Aspekt ist manchmal auch für junge Leute die Vorbildfunktion, die sie dann Kindern gegenüber haben, wenn die ihre eigenen Kinder aufwachsen sehen, dann wollen sie nicht, dass sie mit dem Tabakkonsum beginnen. Und für sie ist dann der entscheidende Moment, eben diese Überlegung, den Tabakkonsum zu beenden. Also unterschiedlichste Motive und aufgrund der gesundheitlichen Folgen aufzuhören, ist sicherlich ein wichtiges und bewährtes Prinzip.
Herr Mahn hat auch die Entzugserscheinungen angesprochen. Vielleicht noch ganz kurz in der letzten halben Minute, die wir haben. Wie lang können die anhalten? Wie lang muss man durchhalten?
Ja, die typischen Entzugssymptome, die ich vorhin schon beschrieben hatte, die dauern so 2 bis 6 Wochen an. Depressive Verstimmungen können auch etwas länger anhalten. Appetitsteigerung kann etwas länger anhalten, bis zu 3 Monaten, sagt man. Aber wenn man die ersten 2 bis 6 Wochen gut durchstanden hat, dann hat man auch schon ganz gute Chancen, weiter durchzuhalten.
Das klingt hoffnungsvoll und ich lese noch eine hoffnungsvolle Mail vor, die uns ein Hörer geschrieben hat. Er schreibt, ich habe ganz bewusst am 20.12.2004 mit dem Rauchen aufgehört. Keine Vorsätze am 31.12. Habe einfach aufgehört, es war schwer. 1 Jahr Entzugserscheinung war starker Raucher, aber es hat sich gelohnt. Jeder kann es schaffen. Nur Mut. Das nehmen wir mal als Schlusswort für die Sprechstunde heute mit dem Thema, wie gelingt es mit dem Rauchen aufzuhören. Als Experte dafür war der Suchtmediziner Professor Anil Batra zugeschaltet. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls.
Danke, Herr Batra. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Interesse und fürs Zuhören und sage Tschüss, bis bald.